Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mit verheerenden Angriffen auf die zivile Infrastruktur hatte US-Präsident Trump Iran gedroht. Doch etwa 2 Stunden vor Ablauf seines Ultimatums stimmten beide Seiten in der Nacht einer 2-wöchigen Waffenruhe zu. Pakistan hat dabei vermittelt und will es auch weiterhin tun, wenn schon in den nächsten Tagen über einen langfristigen Frieden verhandelt werden soll. Kritische Punkte dürften das iranische Atomprogramm sein und die künftige Kontrolle der wichtigen Schifffahrtsstraße von Hormus.
Es ist ruhig und sonnig in Washington an Tag 1 nach der Vereinbarung mit Iran. Der US-Präsident feiert den Waffenstillstand auf seiner Online-Plattform Truth Social. Ein großer Tag für den Weltfrieden. Der Iran will es so, sie haben genug. Und ebenso geht es allen anderen. Die USA werden dabei helfen, den Verkehr in der Straße von Hormus wieder aufzubauen. Es wird viel Gutes in Bewegung geraten und es wird viel Geld verdient werden. Im Kern sieht die Vereinbarung offenbar vor, dass Iran die Straße von Hormus sofort wieder für den Schiffsverkehr freigibt. Im Gegenzug stoppen die USA die Angriffe. Verteidigungsminister Hegseth macht heute klar, dass man anderslautende Deutungen aus Iran nicht akzeptieren werde. Die Vereinbarung ist, die Meerenge ist offen. Unser Militär überwacht das. US-Vizepräsident Vance, heute noch beim Besuch in Ungarn, könnte bei den konkreten Verhandlungen zwischen den USA und Iran jetzt eine Schlüsselrolle spielen. Wenn die Iraner bereit sind, vertrauensvoll mit uns zu arbeiten, können wir eine Einigung erzielen. Wenn sie aber lügen, betrügen oder gar versuchen, den ohnehin schon fragilen Waffenstillstand, den wir vereinbart haben, zu verhindern, dann werden sie keinen Grund zur Freude haben. Die Demokraten im Kongress kritisieren Trump und seine Regierung heute scharf. Die USA und die Welt stünden nach fast 6 Wochen Krieg schlechter da als zuvor. Wir haben 13 amerikanische Soldaten verloren. Hunderte unserer Leute wurden verwundet. Tausende Menschen, unschuldige Zivilisten in der gesamten Region wurden getötet. Die Preise steigen. Die amerikanischen Steuerzahler zahlen täglich $2 Milliarden. Und das alles für nichts? Von Samstag an sollen in Pakistan die Details für ein dauerhaftes Kriegsende verhandelt werden. Dann erstmals direkt zwischen den USA und Iran.
Gudrun Engel, erste Reaktionen aus Washington haben wir ja gerade schon im Beitrag gehört. Wie verkauft die Trump-Regierung diese Waffenruhe?
Ja, Victory, also Sieg, das ist das Wort des Tages hier in Washington im Weißen Haus und in der Regierung. Alle verkaufen das hier als Sieg. Zum einen Verteidigungsminister Hegseth heute Morgen in einer Pressekonferenz, in der er von einem historischen und überwältigenden Sieg des US-Militärs auf dem Schlachtfeld gesprochen hat. Und zum anderen auch die Sprecherin des Weißen Hauses in einer Pressekonferenz vor wenigen Minuten, die auch nochmal gesagt hat, das unterstreiche die Durchsetzungsfähigkeit von Präsident Donald Trump, der eben maximalen Druck ausgeübt habe, um jetzt einen Deal zu erreichen. Wie genau dieser Deal freilich aussehen soll, ist nach wie vor vollkommen unklar. Aber jetzt bestätigt ist, teilnehmen an diesen Verhandlungen werden für die Vereinigten Staaten zum einen US-Vizepräsident J.D. Vance, der mutmaßlich von Budapest aus direkt nach Islamabad weiterreisen wird, und dazu die üblichen Sonderverhandler Steve Witkoff und Jared Kushner.
Danke, Gudrun Engel, nach Washington. Nur Stunden nach der vereinbarten Waffenruhe zeigt sich, wie instabil sie ist. Mehrere Golfstaaten meldeten iranischen Beschuss mit Drohnen und Raketen, vor allem auf die Infrastruktur. Ebenso berichtete Iran von neuen Angriffen im Land. Die Revolutionsgarden äußerten Zweifel an den Versprechen der USA. Auch viele Menschen in Iran sind verunsichert. Unterstützer des Regimes feiern die Waffenruhe als Erfolg der Führung ihres Landes.
Schon in der Nacht versammeln sich Regimeanhänger in Teheran. Die Führung versucht, die 2-wöchige Waffenruhe zwischen Iran und den USA als Sieg zu inszenieren und betont im Staatsfernsehen, man sitze am längeren Hebel. Unsere Hände sind am Abzug und der geringste Fehler des Feindes wird mit voller Wucht beantwortet werden. trotz der Waffenruhe, die Armee in Kuwait und das Verteidigungsministerium der Vereinigten Arabischen Emirate melden iranische Angriffe. Und auch in Iran berichten Staatsmedien von Explosionen im Land. Der Iran hat einen 10-Punkte-Plan vorgelegt. Laut iranischer staatlicher Nachrichtenagentur heißt es darin, Iran werde weiterhin Uran anreichern. US-Präsident Trump lehnt das aber ab und macht klar, es werde keine Urananreicherung mehr geben. Israel greift heute weiterhin Ziele im Libanon an. Nach israelischen Angaben die größte Angriffswelle seit Kriegsbeginn. Aus Sicht Israels sei das Land nicht Teil der Waffenruhevereinbarung. Wir haben die Hisbollah gewarnt, dass sie einen sehr hohen Preis für Angriffe auf Israel im Auftrag des Iran zahlen würde. Heute haben wir eine weitere Etappe dieses Versprechens erfüllt. Sollte Israel weiter im Libanon angreifen, droht Iran laut Staatsmedien die Waffenruhe auszusetzen. Laut staatlicher Nachrichtenagentur Fars sei die Straße von Hormuz bereits wieder blockiert.
Und damit zu Katharina Willinger in Istanbul. So viele Widersprüche gleich am ersten Tag nach Bekanntgabe der Waffenruhe. Was bedeutet das für die geplanten Verhandlungen?
Ja, dass die Straße von Hormuz da jetzt wieder dicht sein soll, bevor da überhaupt irgendetwas angelaufen ist, das kann für diese Waffenruhe, glaube ich, ein großes Problem darstellen. Denn das war ja, wir haben es gehört, die Kernbedingung der Amerikaner überhaupt für diese Feuerpause. Die iranische Revolutionsgarde, die hat jetzt auch nochmal nachgelegt. Sie hat gedroht, dass wenn die israelischen Angriffe auf den Libanon nicht eingestellt werden, und zwar sofort eingestellt würden, dann würde man eine so gewaltige Antwort vorbereiten, dass der Feind das bedauern würde. Wir hören parallel dazu von unseren Kontakten in Teheran, dass auch dort die Luftabwehr jetzt am Abend schon wieder aktiv sein soll. Ob da gerade angegriffen wird und wenn ja, von wem, das ist allerdings noch unklar. Allerdings hat der Hauptvermittler Pakistan heute am Abend alle Parteien zur Mäßigung, zur Zurückhaltung aufgerufen, denn schließlich soll ja am Freitag in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad miteinander gesprochen werden. Aber man muss sich jetzt zu Recht fragen, ob es überhaupt dazu kommt, ob überhaupt diese Waffenruhe bis Freitag hält, wenn sie schon in den ersten 24 Stunden so brüchig ist.
Dankeschön, Katharina Willinger nach Istanbul. Weltweit herrscht große Erleichterung über die vereinbarte Waffenruhe, auch in Deutschland. Bundeskanzler Merz begrüßte den Schritt und forderte gemeinsam mit europäischen Partnern und Kanada ein rasches und dauerhaftes Ende des Krieges. Dies werde entscheidend sein, um die Sicherheit in der Region zu gewährleisten, heißt es in der Erklärung.
Ein Lichtblick ist die Waffenruhe auch im Regierungsviertel in Berlin. Am Nachmittag telefoniert Bundeskanzler Merz kurz mit US-Präsident Trump und bietet europäische Hilfe an. Merz begrüßt in einer Mitteilung die 14-tägige Waffenruhe. Ziel muss nun sein, in den nächsten Tagen ein dauerhaftes Ende des Krieges auszuhandeln. Dies wird sich nur auf diplomatischem Weg erreichen lassen. Ein Regierungssprecher warnt schon am Mittag vor zu viel Optimismus.
Der Waffenstillstandsprozess ist mit großen Unsicherheiten behaftet. Wir sind noch weit von einem Abkommen entfernt und erhebliche Rückschläge sind jederzeit möglich.
Offene Kritik an Donald Trumps scharfen Drohungen der vergangenen Tage gibt es aus dem Kanzleramt nicht. Von Merz' Regierungspartner SPD dagegen schon.
Der US-Präsident hat gedroht, nicht nur mit einer weiteren Eskalation, sondern mit der Vernichtung der iranischen Zivilisation und riskiert damit sehr klar Kriegsverbrechen. Deshalb lehnen wir das ab. Seit Tag 1 lehnen wir diesen Krieg gegen den Iran ab.
Oppositionsparteien kritisieren, dass sich der Bundeskanzler zu sehr auf sein angeblich gutes Verhältnis zu Donald Trump verlasse.
Das bringt überhaupt nichts. Offensichtlich ist Donald Trump komplett egal, was Friedrich Merz eigentlich zu der aktuellen Lage denkt.
Ich glaube, dass der Bundesregierung mangels Gesprächskanäle gar nicht so richtig klar ist, was jetzt die amerikanischen Ziele dort vor Ort sind und waren und ob diese auch abschließend erreicht werden konnten.
Die Linke warnt den Bundeskanzler davor, sich militärisch in der Straße von Hormuz zu engagieren.
Dass er darüber nachdenkt, zur Sicherung der Straße von Hormuz jetzt auch Soldaten oder militärische Unterstützung zu liefern, das sollte er auf gar keinen Fall tun, weil das führt zu einer weiteren Eskalation.
Im politischen Berlin wissen sie alle genau, ausgestanden ist die aktuelle Krise noch lange nicht.
Die Märkte haben auf die Einigung reagiert. Der Ölpreis ist gesunken. Doch an den Tankstellen macht sich das bisher nicht bemerkbar. Die Spritpreise sind weiter hoch. Die Bundesregierung dämpft derweil die Erwartungen. Es werde dauern, bis die Schifffahrt im Nahen Osten wieder das Vorkriegsniveau erreiche und das Angebot am Weltmarkt stabilisiert sei. Auch die neue Spritpreisregel, die seit 7 Tagen in Kraft ist, zeigt weiter keine Wirkung.
2,43 Euro für den Liter Diesel um 11 Uhr am Vormittag. Trotz hoher Preise, es ist viel los an dieser Tankstelle bei Stuttgart. Denn immer schwingt hier die Sorge mit, dass es noch teurer wird. Seit genau einer Woche dürfen die Preise nur noch einmal am Tag um 12 Uhr erhöht werden.
Ich überlege gerade immer, wann eigentlich der beste Zeitpunkt wäre zum Tanken. Ist es eher früh oder dann lieber zum Abend?
Günstiger ist es deswegen nicht geworden, es ist eher teurer geworden in der Zeit.
Tankstellenbetreiber Dieter Jaspers bekommt gerade sehr viel Wut seiner Kunden ab, sagt er. Zu Unrecht, er habe schließlich keinerlei Einfluss auf die Preise. Die kämen vom Mineralölkonzern. Von der neuen Regel hält Jaspers nichts.
Mir war es lieber, wenn die Mineralölkonzerne etwas besser hoch und runter gehen. Jetzt gehen sie eigentlich hoch und nehmen so viel runter. Das heißt, wir kriegen im Endeffekt eine schleichende Erhöhung.
Zahlen des ADAC zeigen, dass die Spritpreise seit Kriegsbeginn fast nur gestiegen sind. Die neue Regel, die seit dem 1. April in Kraft ist, hat daran nichts geändert. Tankstellenbetreiber Jaspers wünscht sich rasche Steuersenkungen beim Sprit. Staatliches Eingreifen also. Wirtschaftsexperte Lars Feld rät dagegen, noch abzuwarten, auch wenn es um mögliche Maßnahmen wie einen Preisdeckel oder eine Übergewinnsteuer geht.
Die Maßnahmen, die da diskutiert werden, sind zum Großteil nicht wirklich zielführend. Und deswegen sollte man es lieber sein lassen. Es ist dringend erforderlich, die Preisbewegungen wirken zu lassen, weil das dann zu den Einschränkungen im Verbrauch führt, die man braucht.
Er erwartet, dass die Spritpreise in den kommenden Wochen durch die vereinbarte Waffenruhe in Iran sinken werden. Heute Punkt 12 Uhr sind Sie an der Tankstelle in Stuttgart aber erst einmal weiter gestiegen.
Markus Körner an der Frankfurter Börse. Durch die angekündigte Waffenruhe fällt der Ölpreis heute deutlich, aber an den Tankstellen geht es nach oben. Warum?
Weil das Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Waffenruhe eben noch brüchig ist. Die ganze Logistik in dieser Größenordnung wieder anzufahren, gehe nicht über Nacht. 60 bis etwa 90 Tage brauchen die Tanker von dort, um ihre Zielhäfen zu erreichen, so Ökonomen. Ölanlagen sind zerstört oder beschädigt. Rund 1000 Tanker stauen sich vor der Meerenge. Wenn die Verhandlungen zwischen den USA und Iran das Ergebnis bringen, dass die Straße von Hormuz offen bleibt, Iran aber ein Mautsystem einrichten kann, dann werden die Gebühren hoch sein und sich weiter auf die Rohstoffpreise auswirken. Es gibt also allerhand Unsicherheit nach wie vor und eine Regel in der Wirtschaft. Preise steigen raketenartig an, sinken aber nur mit der Geschwindigkeit einer Feder. Und wahrscheinlich wird es so auch bei den Tankstellenpreisen sein.
Vielen Dank, Markus Körner nach Frankfurt am Main. Lufthansa-Kunden müssen sich am Freitag auf Probleme einstellen. Die Gewerkschaft UFO hat die Flugbegleiter der Airline zu einem eintägigen Streik aufgerufen. Betroffen sind alle Abflüge der Drehkreuze Frankfurt am Main und München zwischen 0 und 22 Uhr. Auch das Kabinenpersonal der Lufthansa-Tochter Cityline soll in diesem Zeitraum an 9 Flughäfen die Arbeit niederlegen. Respekt und Anerkennung für Sinti und Roma. Dazu ruft der Antiziganismusbeauftragte der Bundesregierung Brandt auf. Sinti und Roma sind laut Schätzungen die größte Minderheit Europas. Unter der Nazi-Herrschaft wurden sie verfolgt und ermordet. Daran soll der heutige Welt-Roma-Tag erinnern und gleichzeitig auf aktuelle Probleme aufmerksam machen. Viele Sinti und Roma berichten von Diskriminierung im Alltag.
Ein Steinwurf vom Fernsehturm in Köln entfernt liegt der Verein Rom e.V. Anlaufstelle vor allem für Roma und Sinti aus dem ehemaligen Mazedonien, Serbien und Rumänien. Im Deutschkurs hier lesen sie selbst verfasste Gedichte.
Du, mein zweites Kind, ich war 15 und ich küsste deine Tränen aus Liebe.
Auch Sead Mehmeti macht im Kurs mit. Er arbeitet in der Sozialberatung im Verein, will Brücken schlagen, wie er sagt. Doch auch er erfährt immer wieder Antiziganismus, also Rassismus, wie vor kurzem bei einem Konzert, wo er angefeindet wurde und deshalb Anzeige erstattete.
Ich dachte so vor einem Moment, hier meine Menschenrechte sind gebrochen.
Vom Kampf gegen Diskriminierung bis hin zur Bewahrung der eigenen Kultur. Darum geht es den Roma seit dem ersten Welt-Roma-Kongress vor 55 Jahren. Im Vereinsarchiv finden sich noch Fotos davon. Damals wie heute geht es ihnen darum, Akzeptanz zu finden.
Auch Roma wollen unsere Sichtbarkeit und Anerkennung erreichen durch politische Institutionen, weil wir wollen ein Teil von dieser Gesellschaft sein. Wir wollen unseren Beitrag leisten, auch in demokratische Institutionen.
Integration durch ROM e.V., ein Verein, mit dem Sie hier ein Stück Heimat gefunden haben.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 9. April.
Morgen macht sich von der Nordsee her ein Höhentief bemerkbar. Im Süden und Südwesten ist es in der Nacht klar, sonst einige Schleierwolken, die Richtung Nordwesten dichter sein können. Am Tag ziehen vor allem zwischen Nordsee und Bayern Schleierwolken durch, die wieder dichter sein können. Nach Nebel ist es im Südwesten und Nordosten sonnig. In der Nacht plus 9 bis minus 4 Grad, am Tag 8 Grad auf Rügen, 24 Grad am Oberrhein. Am Freitag dichte Wolken, gebietsweise Schauer, anfangs von Schleswig-Holstein über Mecklenburg bis zum Erzgebirge etwas Schnee. Im Westen und Südwesten ist es dagegen trocken. Der Samstag, wieder sonniger und wärmer. Am Sonntag ist es von Brandenburg bis nach Bayern freundlich, sonst viele Wolken und hier und da Regen.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Ingo Zamperoni fragen wir, wie fragil die Waffenruhe zwischen Iran und den USA ist und wie lange die wirtschaftlichen Folgen nachwirken. Außerdem im Anschluss an die Tagesthemen um 22.50 Uhr ein Weltspiegel extra zur Wahl in Ungarn. Orbán vor dem Aus. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Mittwochabend.